Sehr geehrte Zuhörer und Zuhörerinnen im Saal und auch über Livestream, liebe Kollegen, Kolleginnen, Freunde und Freundinnen. Ich möchte nun den Lebensweg und die wissenschaftlichen Leistungen von Ernst Fuchs für die Ophthalmologie vorstellen. Er hatte das unglaubliche Glück, dass er als seine Lehrer die bedeutendsten Vertreter der zweiten Wiener Medizinischen Schule vor 1900 gehabt hat und hat diese Tradition und die Ausbildungsrichtung mit der Fundierung auf der pathologischen Anatomie auch in die Augenheilkunde hinübergetragen. Ich werde dann noch auf seinen Lehrer hinweisen, das ist Ferdinand Alt, den Sie unten sehen. Die anderen genannten haben die theoretische Grundlage dafür geschaffen, dass Fuchs dann darauf mit der adäquaten Methodik weiterbauen konnte und die Augenheilkunde als erstes nicht-chirurgisches Spezialfach auf den Boden der pathologischen Anatomie fundiert hat. Er war vor allem beim Physiologen Ernst Wilhelm von Brücke schon in seiner Studienzeit als Volontär tätig. Das heißt, es waren dort einige sehr interessierte Studenten, die mikroskopisch gearbeitet haben. Und Brücke hat das große Verdienst, dass er den interessierten Studenten mikroskopische Aufgaben gestellt hat im Kleinen, Gewebeanalysen und die auch beaufsichtigt, korrigiert, angeleitet und instruiert hat. Und dadurch kam natürlich auch das wissenschaftliche Rüstzeug für weitere Arbeiten auf diesem Gebiet in besonders fundierter Weise zustande. Hier ist auch der Histologe Wedel, den Sie zuerst gesehen haben auf dem anderen Bild, zu nennen, der gezielt Kurse abgehalten hat für die zukünftigen Experimentalforscher im Labor. In der Augenheilkunde hat durch Ferdinand von Alt, der Vorstand der Klinik gewesen ist, als Fuchs studiert hat und dann später in diese Klinik eingetreten ist, hat Alt den Wandel vollzogen von der bisher dominierenden naturphilosophischen Anschauungsweise in der Medizin hin zu eben dem, was ich schon erwähnt habe, nämlich die Fundierung des Krankheitsgeschehens auf den Maximen, auf den Ideen der pathologischen Gewebeveränderung. Das kam von Rokitansky und hat sich in den klinischen Fächern allmählich so durchgesetzt. Und von Alt gibt es eine sehr schöne Aussage aus der Assistentenzeit von Fuchs, wo er gesagt hat, ihm war es nicht mehr gegeben, mikroskopisch wissenschaftlich zu forschen, aber er hat für die Makroskopie des Auges sehr viel leisten können und war sehr froh, dass er entsprechend auch hier ein Fundament legen hat können, abgesehen von seiner klinischen Expertise. Und Ernst Fuchs hat eben dann diesen neuen Denkansatz, kann man ohne weiteres sagen, in der Ophthalmologie zur Meisterschaft gebracht und ich werde das dann mit ausgewählten Krankheitsbildern Ihnen noch ein bisschen näher bringen. Zu seiner frühen akademischen Laufbahn ist zu sagen, er ist 1868 an die Universität Wien gekommen, sein Studium begonnen, 1874 abgeschlossen. Und das Besondere an ihm ist, er hat eben infolge dessen, dass er bei Brücke wissenschaftlich angefangen hat zu arbeiten, schon während seiner Studienzeit bei einem Brücke-Schüler, der nach Innsbruck gegangen war, nämlich beim Maximilian von Finchgau, auf der Physiologie eine provisorische Assistentenstelle gehabt als Student für 3 Semester, ist dann aber nach Wien zurückgegangen, weil er schreibt so nett, er wollte doch eigentlich schon Wiener Doktor werden. Und ist dann an die Klinik Arlt eingetreten. Obwohl er geschrieben hat in seinen Erinnerungen, eigentlich hat ihm die Augenheilkunde, wie er als Student damit konfrontiert wurde, nicht so wahnsinnig viel gegeben, aber schließlich hat er sich doch dafür entschieden, weil ihm die theoretische Grundlage der Physik und der physiologischen Optik sehr angezogen hat. Fuchs hat etwas ganz Besonderes gemacht, als er noch gar nicht habilitiert war. Durch einen netten Zufall sind amerikanische Augenärzte, die halt auch am Anfang ihrer Tätigkeit waren, nach Wien gekommen und die wollten den Herrn Professor Arlt, wie Sie gesagt haben, beim Operieren beobachten. Aber unangemeldet und so ein bisschen unkonventionell. Und die sind auf der Klinik an den Assistenten Fuchs gekommen und der hat sie gleich mitgenommen und hat ihnen in sehr passablem Englisch und sehr freundlich die Möglichkeit gegeben, etwas zu erleben, was nicht selbstverständlich war. Und die waren dann hochzufrieden und haben sozusagen Appetit bekommen und haben den Ernst Fuchs gebeten, er möchte doch, weil sie mit der englischen Sprache als Grundlage, als ihre eigene Muttersprache ein bisschen Schwierigkeiten haben, in Österreich etwas ganz genau zu verstehen, vor allem die Refraktion und die Akkommodation. Er soll doch bitte versuchen, dass er den Kurs, den Sie auf Deutsch gehört haben, auf Englisch zu machen. Und er ist ins kalte Wasser gesprungen und war der Erste, der jemals an der medizinischen Fakultät, eben im Jahr 1879, einen Fortbildungskurs in englischer Sprache gehalten hat und mit diesem Novum hat er einen Grundstein gelegt, dass es dann regelmäßig auch in anderen klinischen Fächern Ferialkurse gegeben hat für die entsprechenden Interessierten, die am Ende des 19. Jahrhunderts sehr zahlreich nach Wien gekommen sind. Seine Habilitation erfolgte dann 1880 und er hat sich ganz besonders beschäftigt mit einer Tumorbildung im Uvealtrakt, mit dem Sarkom, das also eher eine seltene Tumorform ist, und hat insgesamt über 200 Fälle beschrieben, die er größtenteils selbst gesehen hatte und hat die histologisch aufgearbeitet und hat versucht, den Pathomechanismus hinter dieser Tumorentstehung genau darzustellen. Und dabei hat er eine Entdeckung gemacht, die heute für jeden, deren Kenntnis heute für jeden Onkologen selbstverständlich ist. Nämlich, Sie sehen das auch an dem Zitat, das ich dazu gestellt habe, dass es sozusagen ganz spezifischer gewebliche Voraussetzungen bedarf, wie, in welcher Form und wohin die Metastasierung eines Tumors erfolgen kann. Interessant ist, heute wird das als Seed-and-Soil-Theorie bezeichnet und dem Sohn des Pathologen Paget, nämlich dem Stephen Paget, zugeschrieben. Der hat aber selber in seiner berühmten Arbeit über den Brustkrebs, wo er auch die Metastasierung thematisiert, geschrieben, die ursprüngliche Idee ist nicht von mir, sondern von Ernst Fuchs. Schließlich ist Fuchs, und das war wiederum eine Besonderheit, mit erst 30 Jahren, genau ein Jahr, nachdem er sich habilitiert hatte, als Klinikvorstand an die Universität Lüttich, Belgien, berufen worden und hat dort die ganze Klinik richtig neu aufgebaut und hat im kleineren Kreise angefangen, sein Konzept, wie er die Augenheilkunde aufbauen wollte und den Unterricht und die Forschung einmal auf die Beine zu stellen. Und in dieser Zeit hat er eine Preisschrift herausgebracht, die von der Genfer Gesellschaft für Hygiene initiiert worden war, zu dem Thema die Verhütung der Blindheit und die Möglichkeiten, welche man hat anhand der Entstehung und der verschiedenen Krankheitsformen, die zur Erblindung führen, den Erkrankten auch frühzeitig zu helfen und Unterstützung zu bieten, dass sie, und das ist der sozialmedizinische Aspekt, dass sie dann in ihrem Leben, auch wenn sie schwere Folgen, Schäden haben von ihren Augenkrankheiten und Erblinden, dass sie dann so weit wie möglich auch noch irgendwie selbstständig sein könnten. Und die Darstellungsweise, die er gewählt hat, und die Vorschläge, die er gemacht hat, die waren zu der damaligen Zeit so gut ausgearbeitet, dass er, um das allgemein bekannte Wort zu verwenden, dass er damit Schule gemacht hat. Diese Monographie ist übersetzt worden in Englisch, in Französisch, in Russisch und in Italienisch und hat sich, nämlich der Inhalt dessen und das, was er dort vorgeschlagen hat, hat sich sehr intensiv verbreitet. Und wurde dann, hat auch dazu beigetragen, dass die Maßnahmen umgesetzt worden sind in politischer Zusammenarbeit mit den entsprechenden Verantwortungsträgern. Nachdem er also durch diese Habilitationsarbeit und die anderen Verdienste in Lüttich schon einen recht beachtlichen Bekanntheitsgrad erreicht hatte, wurde er mit 34 Jahren, 1885, nach Wien zurückberufen und er war dort der jüngste Ordinarius, der jemals von der Wiener Medizinischen Fakultät berufen worden war. Unter seinen, im Professorenkollegium waren noch einige seiner ehemaligen Lehrer, vor allem Billroth, und die ältere Generation hat nicht schlecht gestaunt, was sie da für einen jungen, begabten Zuwachs bekommen. Und es ging so ein bisschen das Beaumont, Fuchs, das ist der junge Herr vom ersten Hof. Damit war irgendwie charakterisiert, dass sozusagen die nächste Generation nachrückt. Sie sehen hier das Ernennungsdekret von Kaiser Franz Josef und den Eingang sowohl in die Klinik als auch in das gesamte allgemeine Krankenhaus in der Alserstraße 4. Es war dort so, dass unmittelbar neben dem Haupteingang die Ambulanzräume waren und im ersten Stock Krankenzimmer und ganz oben in der Etage, direkt unterm Dach mit den schmalen kleinen Fenstern, konnte Fuchs sein erstes, also hat ein Arbeitszimmer gehabt und konnte sein erstes eigenes Forschungslabor einrichten und hat das aber auch gleichzeitig den interessierten Studenten zugänglich gemacht, indem er eben besonderen Wert darauf gelegt hat, dass die Studenten das, was er ihnen nahebringen möchte, in eigener Anschauung sehen können. Die Ambulanzkarte, die ich Ihnen hier zeige, ist seine persönliche, wo auch eine Information drauf ist, die wahrscheinlich nicht mehr sehr bekannt ist. Alle Ordinarien der Wiener Medizinischen Fakultät haben eine Stunde pro Tag unentgeltlich für unbemittelte Kranke an der Klinik Ambulanz gehalten, sodass diese Patienten eben nicht die finanziellen Mittel aufbringen mussten, um in die Privatordinationen zu gehen. Und damit haben die natürlich auch einen Impuls gesetzt, dass nicht nur die finanzielle Voraussetzung es ausmacht, wie gut man behandelt wird, weil eben an den Kliniken hier eine besondere Vorkehrung getroffen war. In seiner Antrittsrede hat sich Fuchs eigentlich wirklich vorgenommen und angekündigt, was er für ein Programm für seine Lehrtätigkeit und seine klinische Vorstandstätigkeit sich vorstellt. und hat vor allem auch besonders schon in dieser Antrittsvorlesung, wie Sie an dem Zitat hier sehen können, darauf Wert gelegt, dass der Kliniker, wenn er einen Kranken, eine Kranke vor sich hat, sich eigentlich vorstellen sollte, wie die Gewebsveränderungen von dem entsprechenden Krankheitsbildern aussehen. Das war so die Vorstellung, die er vermitteln wollte, und damit hat er auch hier einen besonderen Akzent gesetzt. Des Weiteren war ihm ein Anliegen, das hier auch in der Antrittsvorlesung ausgesprochen ist, besonderes Augenmerk zu legen auf allgemein Leiden des Organismus, die sich am Auge manifestieren, durch die Fundusbetrachtung zu sehen sind. Das Beispiel, das alle kennen, ist der Diabetes mellitus, weil eben damals noch nicht sehr viele spezialisierte Augenärzte in den Städten und am Land tätig waren, und er wollte, dass die Praktiker hier besonders darauf achten, ob sie einen Zusammenhang zwischen dem allgemeinen Leiden des Patienten und Augenveränderungen finden können. Er hat auch, wie Sie an dem Schema hier sehen, gleich in der Antrittsvorlesung die Information ausgeteilt an alle Studierenden. Damals war das nämlich nicht so, dass das Professorenkollegium bei den Antrittsvorlesungen dabei war, also eigentlich umgekehrt, wie wir das jetzt kennen, sondern er hat diese Antrittsvorlesung vor Studenten gehalten und hat denen, die dann schon für die Augenheilkunde sich vorbereitet haben, diese Zettel mit der Anleitung mitgeben lassen, welche Dinge sie in der Ambulanz an den Patienten, die sich vorstellen, untersuchen sollen und auch in welcher Reihenfolge. Und ganz unten steht dann auch die Herren, damals gab es nur männliche Studierende, sollen bitte diese Anleitung zum Praktizieren immer mitbringen. Weil er so systematisch gedacht hat, dass er gemeint hat, na, auswendig werden Sie die Reihenfolge nicht packen, Sie müssen sich das hinlegen. Dafür war es aber dann eben standardisiert. Eine weitere Innovation, die auf die Initiative von Ernst Fuchs zurückgeht, ist die Gründung der Wiener Klinischen Wochenschrift 1888, die ihm ein großes Anliegen war, ihm und den anderen Mitbegründern, unter anderem Bamberger und Kundrat, war es eben vorgeschwebt, ein wissenschaftliches Publikationsorgan zu kreieren, das die Forschungsleistung der Wiener Medizinischen Fakultät in den Mittelpunkt stellt. Und der zweite Akzent, der besonders wichtig war, und darum bin ich auch sehr froh, dass ich hier in der Gesellschaft sprechen darf über ihn, durch die Initiative von Fuchs ist die Wiener Klinische Wochenschrift seit ihrer Gründung das offizielle Publikationsorgan der Gesellschaft der Ärzte. Viele Jahre später wurde Ernst Fuchs dann zum Ehrenmitglied der Gesellschaft der Ärzte ernannt, und es ist auch überliefert, dass er auch regelmäßig die Fachsitzungen, egal aus welcher Disziplin, mit Interesse und Diskussionsbemerkungen verfolgt hat. Ein paar Jahre nachdem er in Wien das Ordinariat übernommen hat, im Jahr 1889, hat er mit seinem Lehrbuch, das schon damals ein 1000-Seiten-Wälzer gewesen ist, die Augenheilkunde in einer Form zusammengefasst, wie es vorher so als Lehrgegenstand nicht gewesen ist. Und er hat mit diesem Werk einen Prototyp eines Lehrbuches geschaffen, das immerhin 50 Jahre lang Gültigkeit hatte, und es gibt deutsche Auflagen von 1889 bis 1945. und Übersetzungen in sieben verschiedene Sprachen mit mehreren Auflagen. Ist vielleicht interessant, dass sogar noch 1958, das ist 28 Jahre nach dem Tod von Ernst Fuchs, eine spanische Auflage gemacht wurde. Und Sie können viele Lehrbuchausgaben aus dem Internet herunterladen, denn es ist eigentlich immer noch sehr präsent, was er als essentiell für die Augenheilkunde definiert hat. Fuchs hat etwas gemacht, das auch ein Novum war in einem Lehrbuch. Es gab einen Text, der in größerem Druck und im kleineren Druck abwechselnd gestaltet wurde. Der große Druck war sozusagen das Allgemeine, was jeder wissen sollte, und der Kleindruck war für die Spezialisten. Und genau die haben diese Einschübe besonders geschätzt, weil sie sich sonst die entsprechenden Originalarbeiten hätten suchen müssen, und das war damals natürlich viel komplizierter, als wir das heute kennen. Dieses Lehrbuch, das eine weltumspannende Verbreitung gefunden hat, war das Motiv für sehr, sehr viele Studenten, graduierte Ärzte und Spezialisten in der Augenheilkunde nach Wien an die von Fuchs geführte zweite Universitätsaugenklinik zu kommen und dort nach Möglichkeit aktiv mitzuarbeiten. Er hatte eine sehr große Anzahl an Volontärassistenten, wie man das früher genannt hat, und an Gastärzten, die nicht nur zuschauen durften, sondern die sehr intensiv auch für Forschungsarbeiten herangezogen worden sind. Und Fuchs hat etwas gemacht. Die Arbeiten, die von diesen Gastärzten und Volontärs publiziert wurden, da stehen die allein drauf und nicht er noch dazu. Die haben dann natürlich hingeschrieben, aus welcher Klinik sie das Material hatten, und haben sich bei Ernst Fuchs bedankt, aber das war authentisch die Leistung dieser von ihm angeleiteten jungen Assistenten. Viele von Ihnen wissen vielleicht, dass Ernst Fuchs eine ungeheuer große pathohistologische Sammlung von Augenerkrankungen angelegt hat. Es sollen über 40.000 Schnittpräparate gewesen sein, die er in eigens dafür angefertigten Präparatekassetten in einem eigenen System, das er konzipiert hat, abgelegt hat. Die Sammlung existiert noch und wird immer wieder herangezogen, um Originalpräparate der von Fuchs aufgefundenen und neu beschriebenen Krankheitsbilder authentisch abzubilden. Das Mikroskop ist auch aus dem Familienbesitz, und ich habe Ihnen als Beispiel eines der Präparate hier gezeigt. Das Krankheitsbild der knötchenförmigen Hornhauttrübung hat auch Fuchs selbst abgesteckt. Er hat dann später viele Reisen unternommen, wo er auch Kurse gehalten hat. Ich komme noch darauf zurück. Und für diese Gelegenheit hatte er einen eigens speziell ausgerüsteten Holzkoffer, so ähnlich wie die Schiffskoffer, die es früher gegeben hat, wo er die histologischen Präparate im Original mitgenommen hat, die er in den Kursen herzeigen oder projizieren lassen wollte. Auch den gibt es noch. Schaut vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen unübersichtlich aus, aber das sind alle Krankheitsbilder, die er so erforscht hat, dass sie mit seinem Namen verbunden geblieben sind. Der Schwerpunkt liegt hier eindeutig auf den Veränderungen der Hornhaut, aber es sind so in jedem Augenabschnitt besondere Krankheitsformen, die er abgrenzen konnte, die er zum Teil selbst zuerst entdeckt hat, aber auch solche, deren Grundlagen schon beobachtet worden waren, wo man aber nicht den Pathomechanismus genau nachvollziehen konnte. Und Fuchs hat das dann geschafft und deswegen wurden diese Krankheitsbilder auch nach ihm benannt. Ich erspare mir das jetzt irgendwie vorzulesen. Sie sehen es chronologisch geordnet, da sind bekannte und weniger bekannte Krankheitsbilder dabei. Ich möchte besonders eines betonen, da gibt es die Dystrophia epithelialis cornei 1910 und es gibt in Fachkreisen schon lange, nämlich eigentlich schon 10 Jahre, nachdem er diese Beschreibung gemacht hat, die Diskussion und die Erkenntnis durch die Spaltlampenuntersuchung, dass es keine Epitheldystrophie ist, sondern eine Endotheldystrophie. Aber hier hat Fuchs, ist er an die Grenzen gestoßen der damals technischen Machbarkeit von Untersuchungen. Denn wie gesagt, im Jahr 1911 ist die Spaltlampe erfunden worden und auch er hat dann hat schon geahnt, dass das, was er darstellen kann, nicht die letzte grundlegende Ebene ist und hat dann so etwas salopp hineingeschrieben. Also wenn es dann soweit ist, dass man wirklich exakt genau bestimmen kann, in welcher Zellschicht die ursprünglichen Veränderungen auftauchen, dann möge bitte jemand das von ihm benannte Krankheitsbild umbenennen. Und deswegen ist es eben die Endotheldystrophie geworden. Soll heißen, der war nicht einer, der stur auf dem, was er gefunden hat, weil es er gefunden hat, beharrt hat, sondern er war immer offen für neue Ansätze, wenn sie denn die ophthalmologische Wissenschaft weitergebracht haben. Er war aber nicht nur der Pathohistologe der Ophthalmologie, sondern auf Ernst Fuchs gehen auch eine Reihe von Operationsverfahren zurück. Ich habe Ihnen hier zwei herausgegriffen. Das eine ist die äußere Tarsographie, wo er diese Einschneidung des äußeren Lidwinkels als Adaptation der Form der Tarsographie, die es schon gab, eingeführt hat. Vor allem bei der Durchführung von blepharoplastischen Maßnahmen bei der Blepharochalasis. Das zweite ist die Transfixion der Iris, die den Sinn und Zweck hatte, eine Druckentlastung der Hinterkammer, wenn sie prall gefüllt mit Kammerwasser war, herbeizuführen. Und in manchen Fällen wurde das als Voroperation auch angewendet zur Iridektomie, weil eben dann die Gewebsspannung und die Druckverhältnisse wesentlich besser waren für das Auge. Des Weiteren hat er einige Instrumente adaptiert oder neu herausgebracht. Sie sehen das hier am Beispiel des Ophthalmoskops und der Kapsel- bzw. Irispinzette. Dieses Modell gibt es immer noch sowohl in der Humanmedizin als auch in der Veterinärheilkunde. Besonderes Augenmerk bzw. ein besonderes Anliegen war ihm der Schutz des Auges nach der Operation, weil auch schon vor 100 Jahren und früher unruhige Patienten an allem dem, was sie gestört hat, nämlich der Verband, herum manipuliert haben und dadurch oft das Operationsergebnis, nämlich einen guten, positiven Ausgang vereitelt haben, indem sie einfach alles runtergerissen haben. Und da hat er ein Drahtgitter konstruiert, das entsprechend wattiert war, dass man aber auch leicht, und das war, hat eine Binde gehabt, eine flexible, sodass man nichts abwickeln musste jeden Tag, sondern man hat einfach das heruntergenommen. Das erinnert mich ein bisschen an unsere heißgeliebten Schutzmasken, mit denen hier einige Herrschaften noch immer ausgehalten haben. Jedenfalls hat dieses Modell dazu geführt, dass es wesentlich weniger Mundsprengungen gegeben hat Und es wurde sowohl natürlich für das linke Auge, für das rechte oder eben so, wie Sie es hier sehen, gesamt für beide Augen in Wien produziert. Einerseits von dem Instrumentenmechaniker Josef Leiter, andererseits auch von der Firma Rainer als renommierte Fachbetriebe, die für die Wiener Medizinische Fakultät gearbeitet haben. Sie sehen auch eine Augenschutzklappe aus Aluminium, die einen ähnlichen Schutzzweck in bestimmten Fällen erfüllt hat. Ich habe schon mehrfach angedeutet, dass Ernst Fuchs seine Lehrtätigkeit in einem besonderen Maße auch international ausgeführt hat. Ich möchte hier drei Schwerpunkte setzen. Das eine sind die USA, des Weiteren Japan und China. Durch sein Lehrbuch und Vorträge und Forschungsarbeiten war Fuchs im angloamerikanischen Sprachraum außerordentlich früh präsent und anerkannt. Und er wurde von einem seiner ehemaligen Privatschüler in Wien, nämlich von Adolf Barkan, der nach San Francisco gegangen ist, eingeladen, 1911 die renommierten Lane Lectures in San Francisco zu halten. Hier sehen Sie auch das detaillierte Programm der damaligen zweiwöchigen Veranstaltung. Und die als Kuriosum die mehr oder weniger per Zufall aufgefundene Passagierliste des Schiffes, mit dem er nach Amerika gefahren ist. Da ist er gelistet und da, wo die Zeile durchgestrichen ist, da stand der Name seiner Frau, die mitfahren hätte können, aber nicht dazu in der Lage war zu dem Zeitpunkt. Zehn Jahre später, als er schon emeritiert war, nämlich nach den großen Feierlichkeiten zum 70. Geburtstag, hat er eine eineinhalb Jahre dauernde Reise und den Zweck des Kursgebens und Unterrichtens in einem sehr ausgedehnten und großen Stil durchführen können. Man kann wirklich sagen, das war eine Lecture-Tour. Der Schwerpunkt war die Pathohistologie, aber es gab auch eine Reihe von anderen Themen. Ich habe Ihnen hier, weil das Material einfach zu viel ist, ein paar Dinge herausgeholt. Sie sehen die Destinationen dieser Reise von 1921-22. Besonders bemerkenswert ist, dass, das ist das Bild links oben, für Ernst Fuchs in Houston eine eigene Ernst Fuchs Society gegründet wurde, die den Zweck hatte und auch diesen Zweck erfüllt hat, Postgraduate-Kurse in den USA nach dem Vorbild der Lehrtätigkeit von Ernst Fuchs wahrzunehmen. Darunter sind dann eben noch andere Zusammenkünfte dargestellt und das letzte Bild, nämlich dieses von St. Louis, zeigt, dass bei manchen dieser Kursveranstaltungen zwischen 80 und 100 Leute aus ganz Amerika gekommen sind. Und das wurde alles in den entsprechenden Fachjournalen genau angekündigt und genau berichtet. Deswegen kann man hier sozusagen ein Itinerarium zusammenstellen. Die genauen Darstellungen finden Sie dann in der Monographie. Fuchs wurde mit den höchsten ophthalmologischen Auszeichnungen, die es in Amerika damals gab, geehrt. Das eine war eben 1924 die Howe-Medaille der amerikanischen ophthalmologischen Gesellschaft. Und 1929, wo er das dritte Mal längere Zeit in Amerika war, wurde ihm die Leslie Dana Medaille verliehen, die dem Zweck gedient hat, verdiente Forscher, die sich eben um die Verhütung der Blindheit verdient bemüht haben, zu ehren. Und da hat man, darum komme ich auf den Anfang meines Referates zurück, auf Ernst Fuchs zurückgegriffen, weil er sozusagen der Altmeister dieser Idee und deren Umsetzung war. Und es wurde in jedem Vortrag, der zu seiner Medaillenverleihung gehalten wurde, wirklich besonders hervorgehoben. Zur Lehrtätigkeit in Japan ist zu sagen, dass Fuchs damit auch eigentlich eine diplomatische Mission erfüllt hat, denn es war nach dem Ersten Weltkrieg ein großer Zwiespalt zwischen den Deutschen und den japanischen Ophthalmologen, und Fuchs hat genau auch selbst dargestellt, dass die sozusagen die europäische Sprache, in der Augenheilkunde in Japan unterrichtet war, das war Deutsch. Zuerst Niederländisch und dann Deutsch. Und die hatten unglaublich viele Wissenschaftsbeziehungen. An die Klinik Fuchs sind etliche Japaner gekommen, die dort noch einmal promoviert worden sind und die dann später im ganzen Land eigene Kliniken und Forschungsinstitutionen gegründet haben. Als Beispiel dafür, dass Fuchs nicht nur ein anerkannter, respektierter Lehrer war, sondern auch in freundschaftlicher Weise empfangen wurde, sehen Sie eine Einladung, die er beim Altmeister der japanischen Ophthalmologie, nämlich bei Hyojiro Komoto, absolviert hat, wo man ihn auch in der traditionellen Weise bei einer Teezeremonie sehen kann. Das andere Foto, das auch aus dem Familienarchiv stammt, gefällt mir besonders, weil man hier Fuchs wirklich als Lehrer bei einer Kursveranstaltung auch sehen kann, und diese Fotos sind relativ rar. Schließlich ist Fuchs auch nach China gekommen, und auch da wurden durch ihn besondere Akzente gesetzt. Er hat am Peking Union Medical College 1922/23 einen Kurs gegeben über 3 Monate und ist dann nach Shanghai weitergefahren. Davon ist noch die Rede. Das Besondere ist, dass er als Gastprofessor dort war und das Jahr darauf sein eigener Sohn. Und dann war es so, dass ab 1928 bis 1939 4 Ophthalmologen die Abteilung für Augenheilkunde an Peking Union Medical College geführt haben, die entweder selbst Österreicher waren, sie sind aufgelistet, oder aus der Wiener Ophthalmologischen Schule hervorgegangen sind. Und darum, wie Sie auch im Zitat sehen können, steht hier, dass das eigentlich ein zweites Wien gewesen ist. Hier ist eine Darstellung Fuchs am Dongdai Medical College oder an der Dongdai Medical School in Shanghai. Es ist aufgrund der vielen präsenten Leute ein bisschen wenig genau. Aber es zeigt auch, dass Fuchs nicht nur, das war eine junge Schule, nicht nur an irgendwelchen animierten Universitäten aufgetreten ist, wenn Sie mir den Ausdruck erlauben, sondern er hat sich auch bemüht, weiter hinauszugehen und neue Institutionen und neue Initiativen zu fördern. Von Fuchs gibt es anlässlich der Dankesrede, die er bei den Feierlichkeiten zu seinem 70. Geburtstag gehalten hat, eine sehr treffende, nämlich für seine Person und Selbsteinschätzung, aber auch etwas launige Bemerkung, wie man denn wissenschaftlich vorankommen könnte, nämlich in der Dynamik und mit der Präzision, die er selber von sich gefordert hat. Und ich weise auf den Schlusssatz hin, dass es mit dem 8-Stunden-Tag irgendwie nicht hinkommen wird. Und dieses Zitat ist, wie gesagt, 100 Jahre alt. Manche Dinge kann man in der Medizingeschichte finden und sie sind immer noch nicht verstaubt. Die Ehren, mit denen Fuchs, könnte man beinahe sagen, überhäuft wurde, waren zu seinen Lebzeiten enorm. Es gibt aber auch zwei Dinge, die ich gerne hervorheben möchte. In Amerika wurde eine damals noch virtuelle Hall of Fame of Ophthalmology im Jahr 2000 eingerichtet und dort wurden Verstorbene und dann später auch noch lebende Größen der Ophthalmologie geehrt. Ernst Fuchs wurde im Jahr 2000 diese Ehre zuteil und Herr Professor Grabner, der hier anwesend ist, hat dort die Wiener Ophthalmologische Schule repräsentiert. Es ist eine Ehrung, die zeigt, dass eine Persönlichkeit lange über die eigene Wirkungsperiode hinaus Bedeutung behalten hat und im Gedächtnis nicht verschwunden ist. Ich möchte gerne auch hier darauf hinweisen, dass Ernst Fuchs bis jetzt der einzige Österreicher ist, der in diese Hall of Fame aufgenommen wurde. Gegenüberstellen möchte ich dies mit dem Marmorrelief, das für Ernst Fuchs zu seinem 70. Geburtstag 1921 angefertigt wurde. Es ist zunächst im Hörsaal der ersten Universitätsaugenklinik angebracht worden, neben anderen Erinnerungen an Porträts verdienter ophthalmologischer Klinikvorstände und wurde zum 100. Geburtstag 1951 in den Arkadenhof der Universität Wien transferiert und ist dort heute noch so angebracht. Um nun Ihre Aufmerksamkeit nicht länger zu strapazieren, möchte ich damit schließen, dass ich versucht habe, hier einen repräsentativen Überblick über das Leben, die Forschungsarbeit und auch ein wenig über die Persönlichkeit von Ernst Fuchs zu geben und Ihnen vielleicht dadurch Ihr Interesse zu wecken, das von mir gerade vollendete Buch zur Hand zu nehmen und ein bisschen noch genauer nachzuschauen und sich darin zu vertiefen. Ich danke Ihnen.
Ein ganz, ganz herzlichen Dank für diese wirklich interessanten und aufschlussreichen Ausführungen, die, ich denke, vieles auf den Punkt bringen, die vor allem sehr anschaulich gezeigt haben, dass Ernst Fuchs zu den ganz großen, herausragenden Persönlichkeiten der zweiten Wiener Medizinischen Schule zählt. Und ich glaube, sie haben vor allem diese internationale Anerkennung, die er eigentlich hat, nicht hoch genug einzuschätzen ist und das, ich denke, doch bis heute ein wenig im Kontrast, zumindest in der lokalen historischen Erinnerung, kommt im Moment dann vielleicht nicht ganz die Bedeutung zu, die er haben sollte, aber ich hoffe sehr, dass sich das mit Ihrer Publikation jetzt ändern kann.
Dankeschön.
Vielen Dank. Ich bitte um Ihre Fragen dazu. Wir haben über Chat, über unsere Teilnehmer, über das Webinar zwei Fragen. Die erste Frage wäre, wer leitete zur Zeit von Ernst Fuchs die erste universitäre Augenklinik und war die Rivalität zwischen den beiden Kliniken, die wir in allen Fächern bis zum Ende des 20. Jahrhunderts kennen, auch damals schon vorhanden?
Ich bin ein bisschen schon auf diese Fragestellung eingegangen. Ferdinand von Arlt war der Klinikvorstand der damals einzigen Universitätsaugenklinik. 1856 bis zu seiner Emeritierung 1884. 1883 wurde eine zweite Universitätsaugenklinik gegründet. Diese hatte für nur 1,5 Jahre als ersten Vorstand Eduard Jäger von Jagsthal, der ein Enkel war des akademischen Begründers der Augenheilkunde in Wien, nämlich Georg Josef Beer. Er ist leider sehr, sehr schnell verstorben und konnte seine Klinik nicht mehr ausgestalten, sodass Fuchs, als er 1885 berufen wurde, eigentlich komplett neu angefangen hat. Die beiden Kliniken haben dann bis 1984, glaube ich, war die Zusammenlegung und die Transferierung in das neue Allgemeine Krankenhaus damals nebeneinander existiert, natürlich mit entsprechenden unterschiedlichen Fachschwerpunkten und auch mit Konkurrenzdenken und Rivalitäten, wie das halt auf den Kliniken eigentlich ein bisschen schon dazugehört, hoffentlich nur hat. Und ich denke, damit ist die Frage einigermaßen beantwortet.
Danke. Die zweite Frage. Wer sind die prominentesten Schüler von Ernst Fuchs, insbesondere im deutschsprachigen Raum?
Gut. Ich habe das hier nicht angeschnitten, weil das Ganze würde dann ein bisschen zu weit führen und habe mich mehr auf ihn selbst konzentriert. Es sind aus seiner langjährigen Schule 4 Ordinarien hervorgegangen. Ich nenne hier Josef Meller, der später, nämlich von 1919 bis 1944, Vorstand der ersten Augenklinik in Wien gewesen ist. Ich nenne Maximilian Salzmann, der Ordinarius in Graz geworden ist. Dann gibt es Czermak, der nach Prag gegangen ist. Und ganz viele andere, die in Österreich Primariate besetzt haben und dazu eigentlich beigetragen haben, die Augenheilkunde auf einem sehr hohen Niveau zu verbreiten und zu konsolidieren. Sie dürfen bitte daran denken, dass es sich da noch um den Zeitraum der großen österreichisch-ungarischen Monarchie mit einer doch sehr enormen geografischen Ausdehnung gehandelt hat. Und so hat diese Schule auch im österreichischen Raum eine deutliche Breitenwirkung entwickelt.
Danke. Wir haben in der Zwischenzeit noch eine dritte und eine vierte Frage bekommen. Die dritte Frage: Die Wiener Klinische Wochenschrift wurde als Antipode zur älteren Wiener Medizinischen Wochenschrift gegründet. Welche Rolle spielte damals der Antisemitismus von Fuchs und Kollegen?
Ich möchte bitte zuerst einmal Folgendes sagen. Die Berufungsverhandlungen, die es gab nach dem Tod von Eduard Jäger, haben in sehr deutlicher Weise den damals schon herrschenden Antisemitismus beziehungsweise von der anderen Seite auch die Kränkung der respektablen Leistungen der jüdischen Ophthalmologen widergespiegelt. Ernst Fuchs ist hier, und das möchte ich ganz besonders betonen, er ist hier zwischen die Fronten geraten. Ernst Fuchs war kein Antisemit, und das möchte ich bitte hier in aller Deutlichkeit sagen, weil immer wieder solche Dinge herumgeistern und vielleicht auch die Grundlage der Fragestellung hier gewesen sind. Er hat viele jüdische Ophthalmologen gefördert. Er hat viele gute, beste, persönliche Kontakte gehabt mit jüdischen Professoren, Freunden auf der ganzen Welt. Und es gibt von ihm keine einzige antisemitische überlieferte Äußerung. Ich nehme an, in Familienkreise ist sowas auch nicht tradiert. Es wurde diese Berufungsgeschichte eine Schlammschlacht insofern, in den Zeitungen. Und die Wiener Medizinische Wochenschrift hatte eine jüdische Tradition und wie andere medizinische Zeitschriften in Wien auch. Und die Wiener Klinische gab es noch nicht. Und die haben sich sehr auf den zweiten Kandidaten, der eine große Chance hatte, gewählt zu werden, nämlich auf Ludwig Mautner, sozusagen konzentriert und, dessen akademische Verdienste als Lehrer und Forscher in den Vordergrund gestellt und haben immer wieder so argumentiert, na gut, der Herr ist eigentlich noch sehr, sehr jung, er war in irgendeiner nicht überragend bedeutenden ausländischen Universität, aber man müsste ja nicht gleich ihm dann die bedeutendste Augenklinik oder die Augenklinik einer der bedeutendsten Metropolen Europas übertragen. Dazu hätte er ja später auch noch Zeit. Es gibt keine Animositäten, die direkt überliefert sind zwischen Fuchs und Mautner. Und ich habe herausgefunden, dass Mautner gerne einen gleichen akademischen Rang gehabt hätte wie die Kliniker, aber sein Ehrgeiz hat ihn doch dazu veranlasst, seine Vorlesung zum Beispiel genau dann abzuhalten und abhalten zu wollen, wie die Pflichtvorlesung der Ordinarien gewesen ist. Und das war halt auch eine Hürde, die freundschaftlichen Beziehungen nicht gefördert hat. Andererseits aber hat Ernst Fuchs und Mautner hat eben an der Klinik gelesen, nach der wollte das gleichzeitig, aber es ging nicht. Und er hat nach der Berufung vom Fuchs als Klinikvorstand von ihm die Erlaubnis gehabt, er darf in gleicher Länge nach der Hauptvorlesung im Hörsaal der zweiten Augenklinik seine Vorlesung abhalten. Also wenn Fuchs ein garstiger Antisemit gewesen wäre, verzeihen Sie diese saloppe Ausdrucksweise, dann wäre das nicht möglich gewesen. Und Mautner ist dann 1891 als Vorstand der Augenabteilung der Poliklinik berufen worden und hat dann natürlich dort sein akademisches Betätigungsfeld und seine Lehrmöglichkeit gehabt.
Ja, vielen Dank. Die vierte und inzwischen fünfte Frage sind eigentlich weniger Fragen, sondern vielmehr eher Danksagungen. Also ich lese sie vor. Vielen Dank für diese längst fällige Biografie, nicht nur eines großen Klinikers, sondern auch eines Pioniers der postgraduellen Fortbildung. Über seine Anregung gründete der Bakteriologe Armand Rewold 1903-1904 die American Medical Society of Vienna, welche bis 1939 durchschnittlich zu jeder Zeit 200 Amerikaner besuchten.
Danke für diese mich sehr erfreuende diesen Beitrag. Es sollte einfach eine zusammenfassende Erinnerung sein an einen wirklich großen, und es gibt auch Leute, die meinen, in der Medizinhistorie wird in Wien so gern der Positivismus gepflegt. Mhm. Ich würde das anders interpretieren und anders kategorisieren. Das Material und die Leistungen sind tatsächlich so enorm und so vielfältig, dass er schon zu seinen Lebzeiten als der bedeutendste lebende Ophthalmologe überall angesehen war. Und das gibt einem das Recht, auch noch 100 Jahre später, genau diese Sachen hervorzuheben, eben damit sie nicht vergessen werden. Und ganz viele von den Krankheitsbildern, die er erst beschrieben hat, wir haben als Eponym immer noch Fuchs.
Mhm. Vielen Dank. Wenn ich mir zu der Stellungnahme, die ich eben vorgelesen habe, noch eine kurze zusätzliche Bemerkung, ja, ich habe sie registriert, sofort, erlauben darf, weil das habe ich sehr interessant gefunden. Also mir ist ein wenig diese Entstehungsgeschichte dieser American Medical Association in Vienna bekannt, und das hatte natürlich enorm zur weiteren Förderung des Weltrufs der Wiener Medizin beigetragen, genau, dass hier institutionalisiert Jahr für Jahr über Jahrzehnte Amerikaner zur Fortbildung nach Wien gekommen sind. Und aber die Wurzeln des Ganzen, die Sie heute geschildert haben, wie sehr die eigentlich mit Zufall zu tun haben, oder?
Schon, ja.
Das ist unglaublich.
Ja. Es gibt, ich kann mich leider momentan nicht an den Urheber dieses Ausspruchs erinnern, es gibt eine wunderbare Feststellung, die so lautet: Der Zufall ist nur dem hold, der angespannt auf ihn wartet.
Ja, also erstens einmal, Frau Dozentin, danke herzlich, dass Sie das jetzt vorgetragen haben. Ich gratuliere Ihnen, dass eine 20-jährige Arbeit fertig geworden ist. Wirklich sehr schön und ein tolles Buch. Insofern auch, dass Sie die ganzen Leistungen gezeigt haben. Auch die vielen Krankheitsbilder. Und das Schöne ist ja, wenn Sie weltweit irgendwo hinfahren, wenn Sie zu einem Augenarzt sagen, this is a Fuchs, weiß jeder, was es ist. Was ich fragen wollte, war eigentlich Folgendes. Er ist ja früher als vorgesehen in die Pension gegangen. Ja. Ich weiß nicht, wie viele Dokumente es dazu gibt. Wollen Sie vielleicht was dazu sagen? Weil das ist ja eine spannende Zeit gewesen. Genau. 1916 ist er gegangen. Eigentlich hätte er nicht müssen.
Sie haben vollkommen recht. Danke, dass Sie mir die Gelegenheit geben, das hier noch zu ergänzen, weil damit kann man eigentlich auch einen Charakterzug von Fuchs herausstellen, der wirklich typisch ist. Fuchs hat die zweite Augenklinik 30 Jahre, wie ich dargestellt wurde, sehr erfolgreich geleitet und hatte ein enormes wissenschaftliches Material für seine eigene Nutzung angesammelt. Und als er dann 65 war, hat er sich überlegt, ob er nicht aufhören möchte, damit er das alles in der im verbleibenden Lebensspanne doch irgendwie bearbeiten könnte. Diese Überlegungen waren schon vor dem Ersten Weltkrieg. Als es dann 1914 angefangen, als es dann 1915 so war, dass sukzessive alle Assistenten in den Kriegsdienst eingezogen wurden und die ausländischen Frequentanten nicht mehr gekommen sind, ist er ins Ministerium gegangen und zum Armeekommando und wollte, wir würden heute sagen, einen Deal aushandeln, wie denn, weil er gesagt hat, den Betrieb, wie ich mich identifiziere als Klinikvorstand und Forscher, den kann ich so nicht weiterführen, das entspricht mir nicht und damit bin ich nicht zufrieden. Er hat überhaupt kein Verständnis gefunden beim Armeekommando und im Ministerium. Man hat ihm relativ lapidar gesagt, na, wenn es Ihnen so nicht mehr gefällt, dann gehen Sie halt in Pension. Das hat er dann durchgeführt und hat die letzten 15 Jahre seines Lebens so genützt, dass sein Schüler Lindner, ich habe übrigens etwas übersprungen, wo ich da hängen geblieben bin mit den Folien, Fuchs hat 1909 die erste Trachomstation an einer Universitätsklinik begründet und sein jüngster Schüler Lindner war dort der Vorstand und ist später Klinikvorstand geworden. Und Lindner hat in einem seiner Nachrufe geschrieben, Fuchs hat der Augenheilkunde mehr gedient durch das Faktum, dass er sich von der Klinikleitung zurückgezogen hat und dann noch 15 Jahre segensreich gewirkt hat, als wenn er dort durchgedient hätte bis zum 70er plus Ehrenjahr.
Vielen Dank. Gibt es im Publikum noch weitere Fragen? Ich schulde Ihnen noch die fünfte Frage oder Bemerkung und es ist auch noch eine sechste eingetroffen. Die fünfte ist, herzlichen Dank für den sehr interessanten Vortrag.
Dankeschön für die Anerkennung.
Und die sechste, führt vielleicht diese Diskussionen wieder fort, die wir dann wahrscheinlich heute nicht mehr auflösen können, aber die lautet: Fuchs' Äußerungen in seiner Autobiografie 1946, Seite 93 folgende, sprechen sehr deutlich für seine antijüdische Haltung.
Könnte man vielleicht vorlesen, um was sich das da handeln soll?
Ich habe alles vorgelesen, was hier steht.
Ja, gut. Ich werde das auflösen, ohne dass ich das natürlich original zitieren kann, aber ich hoffe, Sie vertrauen mir so, dass ich das authentisch wiedergebe. Da geht es um genau das, was ich ohnehin auch versucht habe anzudeuten. Es kamen aus der gesamten Monarchie hilfesuchende Patienten nach Wien und wollten eine Konsultation bei Ernst Fuchs. Und die waren auch aus sehr armen Kreisen, war ganz unterschiedlich. Ja? Und die sind halt in die Ordination gekommen. Und Fuchs hat mehrfach jüdische Patienten den Rat gegeben, bitte lassen Sie sich doch von mir in der Zeit anschauen, wo ich an der Klinik unentgeltlich allen Patienten zur Verfügung stehe. Aus dieser vielleicht für den Betroffenen im ersten Moment nicht ganz klaren Empfehlung wurde er in der Neuen Freien Presse, das war ungefähr 1908, eine Riesensache gemacht, wo dann gestanden ist, gehen Sie ja nicht mehr zu Herrn Professor Fuchs, weil er will keine jüdischen Patienten. Ich sehe das vor dem Hintergrund, den ich erworben habe an historischem Wissen als Diffamierung an, aber das waren die politisch aufgeheizten Zeiten. Und es war auch so, Fuchs wollte gerne Studenten und Schüler haben oder hätte sich gewünscht, die nicht unter dem Druck sozialer Ängste oder finanzieller Nöte so sehr stehen oder vielleicht von den Familien als ältestes Kind ein bisschen geschoben werden, du musst doch studieren und so weiter und so weiter. Das ist so ähnlich wie bei Billroth, dem ja auch genau der gleiche grauenhafte Vorwurf gemacht wird, wobei dann übersehen wird, da geht es um das Buch Lernen und Lernen, das Billroth geschrieben hat, dass wenn einer wirklich ein überzeugter Antisemit wäre, dann würde er im 19. Jahrhundert keinen jüdischen Schwiegersohn gehabt haben, den er heiß geliebt hat, und keine jüdischen Freunde in der Fakultät. Das ist meine Meinung und die kann man historisch auch belegen. Bitte.
Das Zitat stammt offensichtlich aus dem Jahr 1946. Das war also kein Originalzitat, sondern vom Sohn, vom Junior, vom Adalbert Fuchs.
Genau.
Und das ist also nicht der Originalzitat. Und
das ist nicht vom alten Herrn.
Hat der Sohn ein bisschen eine andere Meinung gehabt als der Vater.
Ja. Adalbert Fuchs war politisch offensichtlich doch etwas anders eingestellt. Ich will das jetzt nicht weiter ausbreiten. Und der hat 1946, die 20 Jahre vorher von seinem Vater handschriftlich hinterlassene Selbstbiografie mit eigenen Kommentaren versehen herausgebracht. Und da steht eben ein bisschen was Komisches drin, wo man dem alten Herrn unterstellen könnte, er hätte antisemitische Tendenzen selbst gehabt. Aber das ist aus der Perspektive des Sohnes irgendwie hineininterpretiert, wenn ich das so sagen darf.
Vielen Dank. Ich glaube, es ist durchaus naturgemäß, dass es immer Fragen gibt, die kontrovers beurteilt werden.
Ich muss Ihnen sagen, ich habe schon darauf gewartet.
Für mich, ja, okay. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Falls nein, möchte ich mich nochmals ganz herzlich und ausdrücklich für den interessanten Vortrag bedanken und bei Ihnen vor Ort und über Livestream für Ihre Ausdauer und wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und alles Gute und beste Gesundheit. Vielen Dank.
Dankeschön.